Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org. Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
I don't wanna stay at home today. I go to Solidaritätscafé.
Besucht auch unsere Homepage soli.café.
Ich mache eine kleine Ansage. Und zwar erst einmal danke Jo für die Technik. Voll super, dass du das immer machst. Wir werden dann applaudieren. Genau, also willkommen im Soli-Café. Schön, dass ihr da seid. Voll viel Leute. Ich glaube, es sind viele neue Gesichter. Wir finanzieren uns durch eure freiwillige Spende und unsere ehrenamtliche Arbeit. Also wir kriegen auch kein Geld dafür, dass wir da drin stehen. Und genau, man kann uns spenden. Spenden-Dinger liegen da seitlich, die kann ich euch dann geben, wer will. Oder einfach in die Kasse reinhauen, das ist auch möglich. Genau, wir haben viele Veranstaltungen. Schaut auf unserer Homepage soli.café. Zum Beispiel nächste Woche am Samstag das Suppenfestival. Genau, ihr könnt nur Suppen einreichen und auch zum Essen kommen. Steht alles auf der Homepage, schaut es euch einfach an. Genau. Ja, jetzt zu euch. Danke, dass ihr gekommen seid, Peter Seifert und Manni. Genau, ihr stellt euch vielleicht dann kurz selber vor. Auf jeden Fall Musik und Text und ja. Genau, dann haben wir noch zu sagen, du hast mir diese Flyer mitgenommen oder so Zitate von Mühsam. Das kann man vielleicht durchgeben oder soll ich es irgendwie vorne hinlegen? Ich weiß nicht, wie es gescheiter ist.
Ich würde sagen, aufnehmen. Ja, und,
ja wir lassen es einfach da.
Zum Mitnehmen ist genau. Eine Spende von der Ehrlich-Mühsam-Gesellschaft, die sitzt in Lübeck. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen weit weg von da. Trotzdem haben sie es uns geschenkt.
Super. Genau, also du kannst euch einfach das wegnehmen da. Genau. Gut, ja. Dann geht's los, oder? Danke. Ah genau, du musst noch Grüße ausrichten.
Ich sollte noch allerschönste Grüße vom Konstantin Wecker ausrichten. Ich denke, die meisten von euch kennen ihn. Er ist ein Verehrer von Erich Mühsam, ich glaube es war 2016, hat er von der Erich Mühsam Gesellschaft in Lübeck den Erich Mühsam Ehrenpreis verliehen bekommen. Er wünscht uns einen schönen Abend, einen schönen und lustigen anarchistischen Abend.
Einen mühsamen Abend, oder?
Mühsam natürlich. Vielleicht hört es, ich bin ein bisschen heiser, ich war bis kurz vor Weihnachten noch Corona-positiv. Meine Stimmbänder leiden noch ein bisschen. Mein Geheimrezept mit dem Ramazzotti hat nicht funktioniert, das funktioniert sonst immer. Aber ich denke, diese Heiserkeit passt zu dem Thema Erich Mühsam, weil der Erich Mühsam offensichtlich, was so zu lesen ist, auch gerne dem besonders dem Schnaps und dem Tabakrauch gefrönt hat, Peter.
Ja, das stimmt. Also bevor ich jetzt anfange mit der Rede und bevor ich euch so begrüße, wie sich das gehört am Anfang einer Rede,
stelle ich mich ganz kurz selber vor, damit ihr wisst, mit wem ihr zu tun habt. Ich bin der Seifert Peter, ich komme aus München. Könnt ihr mich eigentlich gut verstehen? Geht das? Ja, gut. Ich bin ein Politikwissenschaftler, das habe ich studiert in München. Vor allem, weil ich mir gedacht habe, nach einem halben Abitur machen, habe ich gedacht, irgendwie möchte ich gerne Weltverbesserer sein. Aber ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Und dann wird man das da schon im Studium erfahren, aber das stimmt übrigens nicht. Aber man erfährt trotzdem eine ganze Menge. Und eine der Ideen, die mir während des Studiums gekommen ist, war, dass Studieren jedenfalls besser als Arbeiten gehen ist. Und da habe ich mir gedacht, bleibe ich für immer Student? Das ging aus rechtlichen Gründen und finanziellen Gründen nicht. Und habe dann halt im Studienraum die Seiten gewechselt und bin dann halt Dozent geworden. Und das habe ich so lange gemacht, wie das irgendwie halt ging. Aber jetzt geht es immer weniger gut. Aber ich versuche trotzdem noch, mich durchzuschlagen mit so halt intellektuellem Kram, Unterricht und sowas in der Art. Für Erwachsene, die freiwillig kommen. Das ist mir wichtig. Ich bin kein Lehrer für Kinder, die was gezwungen werden, sondern für Erwachsene, die sich das aussuchen, ob sie herkommen. Und ihr seid ja auch alle, davon gehe ich jetzt mal aus, freiwillig gekommen. Also mehr oder minder, sagen wir mal, freiwillig genug, so vielleicht soll ich das so sagen. Genau, und alles andere wird sich vielleicht während meinem Vortrag erklären. Weißt du, Mani, magst du dich auch noch kurz vorstellen, bevor wir loslegen?
Ui, mein Name ist Manfred Damhorn, ich wohne gar nicht weit weg von da, also drüben in Traunstein. Ich habe früher ein aktiveres Leben als Liedersänger gehabt. Der legendärste Auftritt von mir war damals, irgendwann, ich glaube, das war 1983, in einem Sonderzug zur Menschenkette Ulm-Stuttgart. Ansonsten, meine Güte, wie der Hannes Wader singt, heute hier, morgen dort, immer wieder kleine Auftritte. Manchmal bin ich fitz, wenn mich die SPD in Deutschland engagiert hat, da habe ich dann richtig Schotter verlangt, weil die haben ja den Schotter. Ansonsten, wie gesagt, bin ich fitz oder gegen Hurt, der rumgeht. Ich komme ursprünglich aus der eher linken Gewerkschaftsecke, bin da groß geworden, konnte das Arbeitsleben jetzt von außen betrachten und es macht auch Spaß und da kann man sein. Und ich habe jetzt natürlich auch die Zeit, mich mit Erich Mühsam zu beschäftigen. Und ich muss tatsächlich zugeben, in meinem tagtäglichen Leben werde ich selber auch etwas mühsam. Spult sich ab im Supermarkt, an der Kasse, wenn sich da irgendein Deck aufregt, da kann ich meine Klappe nicht halten. Es macht Spaß, das Erbe von Erich Mühsam in gewisser Weise zu pflegen.
Zwei aufreißen, sehr gut. Ja. Ja, dann fangen wir mal an, oder? Immerhin habt ihr keinen Eintritt gezahlt und ihr wollt auch was dafür haben, oder? Also, Genossinnen und Kommilitonen, liebes Volk von Salzburg. Es gibt da eine Lücke, eine Wissenslücke. Wir leben in der Geschichte und wir leben in der Politik, doch es fehlt uns oft ein wichtiger Teil des politischen Wissens. Und einen kleinen Teil dieser Lücke, die wir alle haben, also ich habe auch Lücken, aber jetzt in diesem Fall habe ich die geschlossen und die möchte ich jetzt für euch auch schließen, und zwar indem ich was über Erich Mühsam erzähle. Warum ausgerechnet Erich Mühsam? Weil mich inspiriert er. Deswegen habe ich den mir ausgesucht, aber inspiriert er denn euch auch? Ja, weiß ich ja gar nicht. Also das erste Mal, als ich über Mühsam sprach, also mehr oder minder genau diesen Vortrag, den ich jetzt immer wieder verwurste, ne, das war in München, wo ich herkomme. Und dort hat der Mühsam ja viel Kunst und Agitation betrieben. Deswegen passt das auch. Und die Leute, die gekommen sind, haben so einen gewissen Lokalkolorit gehabt. Das vorletzte Mal, als ich diesen Vortrag hielt, war das in Traunstein, auch schon bereits mit Manne zusammen. Und dort hat sich der Mühsam ja ein paar Monate lang unfreiwillig aufgehalten. Der war da im Exil. Er hat das damals als Bayerisch-Sibirien bezeichnet, wo er dort war. Und dann sprach ich in Freilassing über Mühsam. Dort war er, so viel ich weiß, nie. Aber immerhin ist schon in der Nähe. Und anders als die Traunsteiner können jetzt zum Beispiel die Freilassinger auf keine Mühsam-Historie zurückblicken, doch immerhin liegt das noch in Bayern. Und Mühsams politische Bedeutung ist halt mit Bayern verbunden, da er einer der Revolutionäre war, die den König stürzten und eine Räterepublik errichteten. Aber was hat jetzt Salzburg damit zu tun? Der abgesetzte König Ludwig III., der floh von München nach Anif. Und damit wirkt die Umgebung Salzburg sozusagen aus bayerisch-revolutionärer Sicht als Rückzugsort des Monarchen, sozusagen. Und ich muss jetzt zugeben, dass ich über revolutionäre oder gar anarchistische Umtriebe in Salzburg vor 100 Jahren praktisch nichts weiß. Das heißt nicht, dass das nicht gegeben hat. Das zeigt nur, wo meine historische Wissenslücke ist. Könnt ihr gerne nachher füllen mit eurem Wissen. Die Ausrufung einer Räterepublik Österreich in Wien war ja sogar noch erfolgloser als die bayerische in München. Und das will was heißen. Also verzeiht mir bitte mein Unwissen über den lokalen, historischen, radikalen Aktivismus. Das ist wirklich nur meine persönliche Blödheit und nicht ein Urteil über euch und eure radikalen Vorläuferinnen. Aber darum geht's ja heute eh nicht. Mir jedenfalls nicht und euch vermutlich auch nicht. Ich versuche ja auch gar nicht, eine Art Lokalkolorit hierher zu bringen. Ich will vielmehr ein ganzes Leben in ein paar rhetorischen Pinselstrichen nachzeichnen. Dabei will ich Gefühle und Stimmungen nachvollziehbar machen, und zwar teils auf lustige, teils auf politische Kunst verweisen. Und dann zu allem Überfluss, das hat bei mir was mit dem Beruf auch zu tun, etwas revolutionär-anarchistische Theorie erklären, obwohl ja Erich Mühsam nun wirklich alles andere als ein Theoretiker war. Und selbstverständlich will ich diesen Mühsam dabei sympathisch darstellen und seine Rolle hervorheben, die er in der Revolution und in der bayerischen Räterepublik spielte. Es gab andere wichtige Personen und ich kann auch nicht auf alle Umstände eingehen. Wir werden jetzt fast nichts über Landauer, fast nichts über Sontheimer, fast nichts über Graf, fast nichts über Eisner hören. Vielleicht kommen die Namen da mal vor, aber dann, lad's mich halt nochmal ein, wenn ich dazu mal eine Rede geschrieben habe. Aber heute halt Mühsam. Ich muss aber auch gar nicht auf alle Umstände, auf alle Personen eingehen. Ich kann als Referent ja durchaus, ich muss ja nicht neutral sein, sofern ich vorher zugebe, dass ich nicht neutral bin. Ich schwebe ja auch gar nicht über den Dingen. Ich bin sozusagen in dieser Sache parteiisch. Ich habe da Sympathien. Ich bin aber nicht parteilich, das will ich nur genau dazu sagen, nicht mit einer Partei verbunden. Mit Parteien hatte es der Mühsam auch nicht so. Sowieso nicht mit den Rechten und mit den katholischen Parteien, auch nicht mit der SPD. Und obwohl er fast 2 Monate Mitglied war, hat ihn auch die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, immer wieder enttäuscht. Und zwar sehr. Auch lebe ich vor allem heute und habe meine eigenen politischen Ansichten. Das muss man vielleicht noch vorher auch sagen. Und fairerweise sollte ich die auch erwähnen, bevor ich Erich Mühsams Geschichte erzähle. Das muss ich vielleicht dazwischen noch einwerfen. Eine Mühsam-Biografie, die beste Mühsam-Biografie ist, ich glaube 1985 muss es gewesen sein, in der DDR erschienen. Und der merkt man schon sehr deutlich an, dass das ein kommunistischer Blick auf diesen komischen Anarchisten ist. Informativ trotzdem. Ich glaube, Chris Hirte hieß der Autor. Und jetzt, das spürt man, merkt man diese Biografie an, und mir wird man es vielleicht auch anmerken, also sage ich, wer ich bin. Weil jede Darstellung ist eine verzerrte Darstellung. Wie verzerre ich die Darstellung? Nun, ich bin ein Anarchist Und zwar ein Anarchist von der kommunistischen Spielart, das heißt so in der Tradition Kropotkins. Und ich habe außerdem einen subkulturellen Hintergrund im Punk. Und das verbindet mich, würde ich jetzt mal behaupten, mit Erich Mühsam, der ja ebenfalls ein Anarcho-Kommunist war und den ich jedenfalls auch als einen Punker betrachte. Also, oder als Punk. Ich glaube meistens, normalerweise sagt man politisch korrekt Punk und die Bild-Zeitung sagt Punker. Punker fressen kindermäßig, aber ich sage auch Punker. Nur, dass man halt früher nicht Punker gesagt hat, sondern Bohemien oder Freund des fünften Standes, sagte man dazu, und nicht Punk, naja. Aus meiner bisherigen Mühsam-Lektüre ist der Eindruck entstanden, dass Mühsam, ja, was war der eigentlich? Er war ein politischer Künstler. Und das heißt, er war ein Künstler, der seine Kunst meist in den Dienst seiner politischen Ideale stellte, anstatt die Kunst nur um ihrer selbst willen oder für Geld zu betreiben, was viel seltener vorkam. Also das heißt, es kam schon vor, aber selten. Und er war dabei aber kein politischer Philosoph oder politischer Theoretiker. Das heißt, sein Denken lernen wir eigentlich hauptsächlich über einen gefühlsbetonten dichterischen Ausdruck kennen oder über Taten, aber nicht über systematische Abhandlungen. Selbst dann, wenn er mal versuchte, eine systematische Abhandlung zu verfassen, da gehe ich später noch drauf ein. Ich hingegen, das unterscheidet mich jetzt von diesem Mühsam, bin ein politischer Philosoph und werde daher im letzten Teil meines heutigen Vortrags versuchen, Mühsams Ideen tatsächlich systematisch darzustellen. Erich Mühsam war außerdem kein Politiker. Das heißt, er war nicht bereit, sich auf die im Politikbetrieb notwendigen Machtspielchen, Kompromisse und Wendigkeiten einzulassen. Lieber isolierte er sich, falls das auf dem Programm stand, und hat dabei das Bewusstsein gehabt, seine Ideale reingehalten zu haben. Dennoch war und ist sein Schaffen, gerade sein politisch-künstlerisches Schaffen, wirksam. Die Zunge ist ein bisschen trocken. Ja. Nicht so wirksam war das allerdings, muss man sagen, wie er sich erhofft hat. Allerdings war es deutlich wirksamer, als seine Gegner es befürchtet hatten. Naja. So. Was heißt das? Meine Mühsam-Erzählung ist mühsamfreundlich. Sie informiert sich aus Texten von und über Mühsam. Und doch kenne ich selbstverständlich nicht alles von ihm. Nach meinem Vortrag kann man ja versuchen, im Gespräch meine Lücken zu schließen, meine Verzerrungen auszubügeln oder es auch bleiben lassen, was weiß ich. Wir können über alles Mögliche reden und selbst das können wir bleiben lassen. Und das werden wir dann sehen, wie es geht. Ich fange vielleicht mal an. Ja, wo fangen wir an? Mit der Geburt. Das ist doch immer was. Da kann man, wenn man so ein bisschen was über ein Leben erzählt, fängt man an mit der Geburt. Die war am 6. April 1878. Da wurde Erich Mühsam in Berlin in eine bald nach Lübeck umgezogene und dort halbwegs wohlhabende jüdische Apothekerfamilie geboren. In dieser Familie schafften es die ständigen Prügel seines Vaters nicht, ihn zu brechen oder ihn brav zu machen, sondern das rief einen zunächst ganz ohnmächtigen Widerstandsgeist in ihm hervor. Und in der Schule war es ganz der wilhelminischen Zeit entsprechend noch schlimmer. Heimlich schreibend und dichtend wollte sich der Knabe Erich befreien. Und dabei betätigte er sich als etwas, das wir heute Whistleblower nennen würden. Das heißt, er hat von was gehört, was nicht alle wissen sollten, und hat es aufgeschrieben und veröffentlicht. Ja, der Schuldirektor sah sich dann von Mühsam in der sozialdemokratischen Presse bloßgestellt, weil um den ging's. Das war sehr zum Amüsement von Mühsams Mitschülern, kann man sich vorstellen. Und zu denen gehörten etwa Gustav Radbruch oder die Brüder Thomas und Heinrich Mann. Hat vielleicht schon wer davon gehört. Doch Mühsam selbst, der musste zur Strafe die Schule verlassen und galt spätestens jetzt als schwarzes Schaf der Familie. Eine verkrachte Existenz bereits im Jugendalter. Er absolvierte noch nolens volens eine Apothekergehilfenlehre, doch 1901 zog er von der Familie weg nach Berlin. Finanziell freilich blieb er seiner Familie verbunden, und das ist eine sehr freundliche Art und Weise zu sagen, dass er einfach finanziell nicht über die Runden gekommen ist und ständig Geld von seinem Vater gebraucht hat. Von dem war er abhängig. Und warum? Weil er sich keinen Beruf unterordnen wollte. Stattdessen wurde er Kommunarde. So als ob das kein Beruf, naja, Berufung wäre, nur es ist halt nicht lukrativ. Er schloss sich der neuen Gemeinschaft an, so hieß das, neue Gemeinschaft. Was wollte die? Die wollte durch Gründung einer Kommune die Menschheit erneuern. Ein ambitioniertes Ziel. Das jedenfalls hat sich der Mühsam vorgestellt, als er dabei getreten ist. Und da hat er entsprechende Hoffnungen dran geknüpft. Aber wie sich dann relativ schnell herausgestellt hat, war das eine hauptsächlich labernde Gruppe. Die haben da vor allem geredet und schritten nicht wirklich zur Tat. Und der Mühsam war entsprechend enttäuscht. Aber immerhin hat er in dieser Gruppe den Anarchisten Gustav Landauer kennengelernt. Der war ein bisschen älter als er, ein bisschen belesener als er, ein bisschen, ich sage mal, geordneter und durchdachter und auch disziplinierter als er. Und der wurde dadurch sein Lehrer sozusagen. Aber jetzt eben kein wilhelminischer Prügellehrer, sondern einer, von dem er was gelernt hat, was er auch wissen wollte. Landauer half Mühsam dabei, seine anarchistischen Affekte durch die anarchistischen Theorien, die ja damals schon existierten, zu vertiefen. Mühsam las nun Bücher von Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin, Piotr Kropotkin, letzteren auch gerne in der Übersetzung von Gustav Landauer. Und auf die gehe ich jetzt alle überhaupt nicht ein, obwohl die sicher auch interessant wären. Also, was ist passiert? Landauer und Mühsam, die haben sich immer mehr aneinander hochgeschaukelt auch und wurden zu einem immer wieder wirksamen Agitationsteam. Aber oft genug ärgerte sich der Mühsam dann aber auch über Landauers Ermahnungen, sodass er sich von ihm ganz entfremdet fühlte. Das lag an den unterschiedlichen Persönlichkeiten der beiden. Landauer war eher ein Asket. Doch Mühsam liebte den Alkohol, die leichten Mädchen und das lustige Reimen. Er experimentierte mit freier Liebe, auch mal zu einem Mann, warum eigentlich nicht? Und er schuf sich dabei einen Ruf als unstetes Enfant terrible. Was er dichterisch zum Besten gab, war zu dieser Zeit häufig satirisch. Aber er fing auch an, anarchistische Vorträge zu halten und machte so die Polizei auf sich aufmerksam. Und das wurde nicht besser, als er 1903 eine Broschüre zum Thema Homosexualität veröffentlichte und sich weigerte, dem Vorwurf zu widersprechen, er sei selbst schwul. Das war er wohl nicht. Man kann vielleicht sagen, ein bisschen be curious, würde man vielleicht heute sagen. Aber nachdem er es ein bisschen ausprobiert hat, war er dann doch eher den Mädchen und Frauen zugetan. Ja, was macht man als unstete Existenz? Man fängt an, auf Wanderschaft zu gehen, als Trippelbruder, und Mühsam hauste so mal hier, mal da. Er führte ein wildes Leben ohne Geld und in schäbigen Klamotten schnorrend. Bei einer Vegetarierkolonie in Ascona, die sich Monte Verità, also Berg der Wahrheit, nannte, ließ er sich auch splitternackt abfotografieren. Das hat man damals nicht so häufig gemacht, wie das heute der Fall ist. Ich weiß ja nicht, wer von euch alles OnlyFans-Account hat oder Instagram oder sowas. Der Mühsam, der fühlte sich als Lumpenproletarier. Das ist, wenn man so diese verschiedenen Schichten sich anschaut, in der Französischen Revolution, vielleicht kann sich die Älteren noch daran erinnern, oben der Adel, dann der Klerus, dann das Bürgertum, und aus Sicht des Bürgertums ist dann auch Schluss mit den drei Ständen, aber dann gibt es natürlich den vierten Stand, die Arbeiter, die dann rebellieren gegen das Bürgertum, wie sich's gehört, und dann gibt es diesen fünften Stand, das Lumpenproletariat. Sehr unzuverlässige Art von Proletariat, insbesondere da es ja nicht arbeiten geht und insofern auch kein Proletariat ist, aber naja, das sind auch Bettler, Kleinkriminelle und solche. Da hat er sich gedacht, ja, yeah, das ist meine Posse. Und als solcher entwickelte er einen trotzigen Stolz und das lässt sich nun beispielhaft in seinem Gedicht Der Enterbte von 1904 nachvollziehen. Und jetzt haltet euch fest, der Manne hat dieses Gedicht vertont und singt es uns jetzt vor.
Wie meine Hand von Drecke starrte, wie mein Magen wütend grollt, und ich setzt die letzte Karte auf der lieben nächsten Gold, ging betrübt von Haus zu Hause, geben sie mir, sie sind reich, einen Brocken von ihrem Schmause, sind nicht alle Menschen gleich. Doch ich nahm von jeder Marke überall dasselbe mit. Eine Flut empörter Worte und im Hintern einen Tritt. Abends saß ich dann im Grase, stützt den Arm auf einen Stein, legt den Finger an die Nase und betrachtete mein Sein. Lahmes Bein und kranke Lunge, schwerer Kopf und leerer Bauch. Nein, das geht nicht, alter Junge, was diesen, das bin ich auch. Keiner gibt mir einen Rappen, keiner gibt mir einen Schnaps, keiner gibt mir einen Happen, was ist da zu tun? Ich hab's. Ja, ich hab es satt, allmählich diese ekle Treterei. Was ihr mir nicht geht, das geht nicht, fasst man mich, ist's einerlei. Keiner will mir Arbeit geben, keiner Brot, so schaff ich's mir. Morgen geht's zu neuem Leben, morgen teile ich wie ihr. Hemd und Wohnung, armer Magen, wie du knurrst. Morgen kriegst du zur Belohnung einen Schnaps und ein Stück Wurst.
Wo ist da eine Wurst?
Wo ist der Hund? Danke, Herr Hund. Oder Frau Hund.
Ja, der Erich Mühsam, der dichtete ja nicht nur und er tippelte nicht nur als im Grunde Obdachloser durch Europa. Er beteiligte sich auch am Sozialistischen Bund, den Gustav Landauer und andere mit ihm zusammen 1908 gegründet hatten. Ähnlich wie in der neuen Gemeinschaft sollte im Sozialistischen Bund die Alternative zu Staat und Kapitalismus durch Errichtung von dezentralen Siedlungen aufgezeigt und realisiert werden. Zugleich wurde von Gustav Landauer die Zeitschrift Der Sozialist herausgegeben. In Landauers Verständnis war der Anarchismus diejenige Strömung innerhalb des Sozialismus, die wirtschaftliche Gleichheit mit politischer Gleichheit verbindet und nur so persönliche Freiheit bei gleichzeitiger Verbundenheit der Menschen miteinander erreichen kann. Den staatlichen Weg in den Sozialismus, den damals die Sozialdemokraten propagierten, lehnten die Anarchisten immer ab. Mühsam beteiligte sich am Sozialistischen Bund, aber seine Stärke war eben nicht das Organisieren oder die Vereinigung oder die gemeinsamen Publikationen. Manche würden vielleicht sagen, er war dazu asso dafür. Ich glaube nicht, dass er das selber so gesagt hätte. Aber es war einer, der durchaus fleißig für unterschiedliche anarchistischen Zeitschriften schrieb oder flammende Reden hielt, aber so richtig aufging er erst, als er 1911 seine Zeitschrift Kein gegründet hat. Kein, ihr wisst schon, wie Kein stach dem Abel mit der Gabel in den Nabel, dieser Bibeltyp, dieser erste Mörder. So hat er seine Zeitschrift genannt und er hat sie ganz alleine selbst geschrieben. Und darin, in dieser Zeitschrift, da vertrat er seine eigene Version des Anarchismus. Man muss sagen, dass der Anarchismus aus Erich Mühsams Sicht auch wie bei Landauer ein Sozialismus war, aber es war vor allem etwas, das man nicht theoretisieren kann, sondern dass man leben muss und dass man in der Tat ausüben muss. Und bei dem es darum geht, sich mit den anderen auf Augenhöhe zu treffen. Manche muss man dazu anheben, weil sie in die Gosse geworfen wurden. Anderen muss man vielleicht von ihrem hohen Schemel herunterhelfen vorher. So zum Beispiel durch das Umstoßen eines Schemels. Viele sagen, der Anarchismus wäre irgend sowas wie ein Fanatismus der Freiheit und naja, vielleicht stimmt das auch, aber es ist keine liberale Freiheit, sondern es ist eine Freiheit, die auf Gegenseitigkeit basiert. Ihr wisst ja, na, das klingt ja fast so, als würde ich hier mich selbst unterbrechen. Ja, okay, es funktioniert so irgendwie.
Mit ein bisschen Echo.
Mit ein bisschen Echo, ja. Weiß gar nicht, ob das so schlau ist, dass jetzt hier steht Ausdruck vorlesen, weil ich habe da was ausgedruckt vom Mühsam, das habe ich auch daheim vergessen. Ich versuche jetzt, mich zu erinnern, was da drauf stand. Ich fasse das jetzt mit kurzen einigen wenigen Worten zusammen. Also Freiheit, Freiheit über Freiheit, aber hören wir das nicht von irgendwelchen Liberalen oder ihr habt es hier in Österreich, die Freiheitlichen, dann müsst ihr dann ja irgendwie auch grausen. Gemeint ist was anderes. Die Freiheit der Liberalen ist so eine Freiheit, wo ich sage, ich habe die meiste Freiheit, wenn ich, sagen wir mal, so um mich schlagen kann und alle anderen sind irgendwie an die Wand gefesselt und kommen mir nicht in den Weg. Freiheit als Abwesenheit von Beschränkungen. Und der Erich Mühsam war der Ansicht, dass diese Freiheit etwas ist, das umso mehr anwächst, je mehr die anderen auch frei sind. Denn frei bin ich nur so sehr, wie die anderen mir meine Freiheit zugestehen. Und das werden sie nur tun, wenn ich es ihnen auch zugestehe. Und das braucht natürlich ein gegenseitiges Vertrauen. Und dieses gegenseitige Vertrauen, das kann man nicht hertheoretisieren oder irgendwie auf Gott schieben oder irgend so jemanden, sondern das muss man in der Tat im täglichen Tun sich sozusagen gegenseitig verdienen und zugestehen. Und das hatte nun natürlich Auswirkungen darauf, wie er agiert hat, wie er gehandelt hat anderen gegenüber. Mühsam sagte, die Anarchie ist eine Sache der Tat. Das war übrigens relativ normal für Anarchisten, die alle mehr so zur Tat neigen. Es gibt schon anarchistische Theorien, aber das sind oft sehr widersprüchlich. Meistens ist das eher so, man sagt auch die Propaganda der Tat, sind unterschiedliche Sachen damit gemeint. Hässliche und nicht so hässliche. Ja, also was macht der Mühsam jetzt ganz konkret? Er gründet eine Gruppe, die sich Tat nennt. Und das macht er in München. und zwar so im Rahmen dieses Sozialistischen Bundes von dem Gustav Landauer. Der hätte zwar dort auch Sozialistischer Bund heißen können, aber es ging ihm darum, dass da halt nicht so viel dabei, bei Landauer war es immer so, der war so ein Intellektueller, da geht es immer viel Diskussion und der Mühsam, der wollte halt, dass was passiert. Und er hat sich gedacht, mit wem kann er so eine Gruppe gründen? Soll er sich da mit irgendwelchen Intellektuellen zusammentun? Da hat er erstmal, das hat sich dann später geändert, hat er gesagt, ich tue mich mit Vagabunden und Kriminellen zusammen. Das ist so wohl die beste Idee, weil die tun ja schon was. Also die bekämpfen zum Beispiel die Reichen, indem sie ihnen was wegnehmen und es jetzt zwar vielleicht nicht unter den Armen verteilen, aber zumindest versaufen. Jetzt war es aber so in dieser Gruppe Tat, das war vielleicht was, was er vorher nicht bedacht hat, das war so, dass viele von diesen Kriminellen, mit denen er sich da zusammengetan hat, die waren voll kriminell. Und dann bestahlen die ihn. Und dann ging es noch weiter. Dann kam ein 17-Jähriger, der hat sich da halt auch beteiligt an seiner Gruppe. Und der hat dann in München auf der Straße einen besseren Böller krachen lassen. Also mit besseren Böller meine ich jetzt nicht einen, wo man hier kaufen kann vor Silvester. Ich korrigiere mich, nicht einen, wo man hier legal kaufen kann für Silvester, aber schon was ein Wumms macht, aber ein richtiger Sachschaden ist nicht entstanden. Dennoch wurde dieser Knabe gefasst und hat sich dabei auf Mühsam berufen, hat gesagt, ja, der Mühsam hat gesagt, man soll was tun, also haben wir gedacht, lege ich eine Bombe. Wobei, ich meine, es gab dann Schmauchspuren auf dem Bürgersteig und so, vielleicht das ist ein Pflasterstein gespalten wurde, aber keine Verletzten, nicht einmal ein Glas kaputt und so weiter. Also im Vergleich zu dem, was an Bomben geworfen wird, was er sich in Kriegen beispielsweise, lächerlich geradezu. Dennoch bekam Mühsam nun juristische Probleme. Und mit der Zeit ging das so los, dass der Mühsam so Zweifel bekam. Er hat gesagt, so dieses Lumpenproletariat, das ist schon irgendwie cool und lustig mit diesen Typen, aber andererseits, wenn ich einmal ein Geld habe und mit denen unterwegs bin, hinterher gehe ich immer mit leeren Taschen heim. Und das ist jetzt eigentlich nicht weiter schlimm, aber es ist halt auch nicht toll. Und als Künstler hatte er Zugang jetzt halt in Schwabing, einem Münchner Stadtviertel, wo sich angeblich so Künstler treffen, heute eher Studenten oder eigentlich die auch, nicht mehr eigentlich, sagen wir mal, Gentrifizierer. Längst. Und da gab es aber damals eine Kaffeehausszene und da konnte er reingehen und dann galt er bei den Künstlern dort als wunderbare und herausragende Persönlichkeit, nicht jedoch als politischer Guru oder Anführer. Das haben die ihm nicht abgekauft. Zu den künstlerischen Mitgliedern der Gruppe Tat, also es war immer noch die Gruppe Tat, die aber jetzt aber halt nicht mehr so tätig war und ihn auch nicht mehr in juristische Probleme gebracht hat, sondern im Gegenteil ihm gelegentlich auch geholfen hat. Da gehörten dann etwa Oskar Maria Graf oder Georg Schrimpf dazu, also Oskar Maria Graf, der Schriftsteller, oder Georg Schrimpf, der Maler. Neue Sachlichkeit habe ich auf Wikipedia gelesen, sagt mir gar nichts, ich bin ehrlich gesagt Kunstbanause. Aber den gibt's und angeblich ist das so Name-Dropping-mäßig, soll man den nennen. Jedenfalls, der Mühsam, der wurde ja von vielen ausgenutzt, da er meinte, allen helfen zu müssen, aber weil er jetzt auch in der Künstlerszene viele Bekannte und Freunde machte, vor allem im Café Stefanie in der Amalienecke Theresienstraße in München, die es nicht mehr gibt, hat er halt tolle Kontakte auch gehabt. Zum Beispiel hat er den Heinrich Mann wieder getroffen, seinen alten Mitschüler, Leon Feuchtwanger und Frank Wedekind. Und die haben sich dann, wenn er wieder Trouble bekommen hat, halt für ihn eingesetzt. Und das hat ja damals, ihr wisst, in der guten alten Zeit, als der Herr Richter sowieso niemanden aufs Schafott geführt hat und die Mädeln fesch waren und die Burm schneidig und das Bier dunkel und so. Also so in dieser Zeit, da hat es geholfen, wenn man berühmte Künstler gekannt hat, die sich dann für einen ausgesprochen haben. Dann hat er angefangen zu schreiben für die Satirezeitschrift Simplicissimus oder er trug im gleichnamigen Amüsierlokal Gedichte vor, um an etwas Geld zu kommen. Das Lokal gibt es immer noch, es heißt inzwischen Alter Simpel. Und da ist wirklich gemütlich, muss man zugeben. Das war jetzt nach wie vor ein unstetes Leben, aber immerhin blieb er jetzt längere Zeit an einem Ort, nämlich in München. Und der Mühsam, der fühlte sich eigentlich so ganz wohl. Es hat sich jeden Tag alles ganz gut angefühlt, nur, dass das halt nicht geklappt hat, dass er die Revolution herbeischreiben konnte. Er hat viel geschrieben, aber die Revolution kam deswegen nicht. Das hat ihn gewurmt. Und dann wurde alles sogar noch schlimmer. Der Erste Weltkrieg brach aus. Der Mühsam hörte auf, seine Zeitschrift Kein zu schreiben. Es gab kein Kein mehr, sozusagen. Mühsam selbst fühlte sich als Antimilitarist, aber was hilft es, wenn man sich so fühlt? Er hatte ja keine Möglichkeit, irgendetwas zu tun. Viele seiner Künstlerkollegen waren urplötzlich kriegsbegeisterte Patrioten geworden. Als ich das erste Mal den Vortrag gehalten habe, habe ich gesagt, kann sich ja keiner vorstellen. Inzwischen sage ich das nicht mehr dazu. An wen sollte sich jetzt der Mühsam wenden? Ha? Er zog sich vorübergehend ins Privatleben zurück. 1915 heiratete er Zenzel Elfinger, die ihm den Rest seines Lebens lang treu blieb. Auch wenn er es gewissermaßen als seine anarchistische Aufgabe ansah, auch weiterhin der freien Liebe zu frönen. Besonders peinliche Situation, wenn er so eine Gspusi mit heimbringt, wo aber die Zenzel gerade ist. Peinlich, aber naja, das ist halt das Bohemien-Punker-mäßige. So, die Sozialdemokraten, die hatte er ja sowieso schon lange verabscheut. An die konnte er sich also auch nicht wenden. Ja, er hat gesagt, die Sozialdemokratie, die findet ihr so schlimm wie die Polizei. Und das ist jetzt aus Anarchistenmund wirklich eine scharfe Beleidigung. Nun sah er aber, als er sich so diese SPD angeschaut hat. Hey, ich rede hier gerade. Servus. Ja. So, die SPD, die hat er sich jetzt aber genau angeschaut, weil ich meine, an wen soll er sich richten? An die, irgendwie wie Bayernpartei oder wie hieß früher damals anders? Naja, also es gab komische und vor allem rechte und schwarze und katholische Parteien, eigentlich als Sozialist. Er hat sich als Sozialist und Kommunist, das heißt, das Wort gab es noch nicht, also als Sozialist gefühlt, SPD, warum sind die für den Krieg? Das ist blöd. Und dann hat er genauer hingeschaut und hat gemerkt, hey, in der SPD gibt es ja drei Fraktionen. Das ist ja überhaupt eine innerlich auch ganz zerstrittene Partei. Da gab es die Rechten, die Zentristen und die Spartakusgruppe. Letztere, die Spartakusgruppe, die war auch gegen den Krieg. Doch die wollten vom Mühsam nichts wissen. Der Mühsam bemühte sich dann ab der zweiten Hälfte des Weltkriegs um Kontakt mit den Zentristen, also der mittleren Gruppe, deren Münchner Galionsfigur Kurt Eisner war. Natürlich auch nicht ursprünglich ein Münchner, auch ein Saubreist hat man ihn genannt, auch ein Jude. Aber der Kurt Eisner, der war auch gegen Krieg. Und naja, zu den Spartakisten hat er auch versucht, Kontakt herzustellen, aber die Spartakisten in Berlin, die wollten nichts von ihm wissen und die Spartakisten in München, die gab es halt nicht. Und beim Ausbruch der Oktoberrevolution, also bei den Rechten hat er es erst gar nicht versucht, beim Ausbruch der Oktoberrevolution im Oktober, also im November eigentlich jetzt nach westlicher Zählung, 1917, merkte Mühsam, dass er eigentlich gar nicht auf derselben Seite wie Eisner stand, mit dem er sich ja dann schon verstand. Aber dann hat er plötzlich gemerkt, so, jetzt geht's richtig los, das sieht eigentlich von der Ferne mal ganz geil aus, aber dieser Eisner, der sympathisiert mit den Menschewiki Kerenskis. Die wollten eine repräsentative Demokratie, das haben die da angestrebt. Und der Mühsam, der hat aber einen anderen Slogan im Kopf gehabt, nämlich alle Macht den Räten. Das war der Slogan der Bolschewiki Lenins. Und das klang total anarchistisch. Das klang nach dem Zeug, das er bei Kropotkin gelesen hat. Und er hat gesagt, super. Übrigens, der Kropotkin, der ja ein Befürworter des Ersten Weltkriegs war, weil er gehofft hat, dass die Deutschen endlich untergebuttert werden, ist dann auch sofort nach Russland, weil er auch gesagt hat, alle Macht den Räten. Super, das fordere ich ja schon lange. Dieser Lenin muss ein patenter Kerl sein. Ist dann hingefahren, hat sich mit den zusammengesetzt und haben sie gemerkt, doch nicht so ganz. Ne? Jedenfalls versuchte der Mühsam nun in München die radikalsten, die es gab, nämlich die Zentristen innerhalb der SPD, die sich inzwischen abgespalten und USPD, unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands, genannt hatte, in dem Sinne zu radikalisieren. Und dann haben die ihm gegenüber halt ein Hausverbot ausgesprochen. Also wo die sich getroffen haben im Lokal, durfte er nicht mehr betreten. Dann hat er sich gedacht, jetzt ist eh schon alles wurscht, es hielt ihn nichts mehr. Er begann jetzt einfach direkt, wie sich das für einen Anarchisten ja auch eigentlich gehört, für die Revolution zu agitieren. Und zwar bei den Arbeiterinnen und Arbeitern. Der ist also jetzt in die Fabriken reingegangen und hat da Reden gehalten. Und damit gehörte er zu den großen, zu den aktivsten jedenfalls Vorbereitern des großen Streiks vom Januar 1918, bei dem in und um München die Rüstungsbetriebe bestreikt wurden. Dort wurde die Arbeit niedergelegt, um den sofortigen Frieden zu erzwingen. Das war so eine Generalstreiksidee, die aber auf Rüstungsbetriebe beschränkt blieb. Während des Streiks wurde nun Eisner verhaftet, Mühsam jedoch nicht. Ich habe nicht herausgefunden, warum nicht. Wieder versuchte Mühsam, die damals radikalste Organisation Münchens, also erneut die USPD, revolutionär und anarchistisch zu machen. Er ist also wieder rein, weil der Eisner war ja gerade im Knast und hat sich gedacht, jetzt mache ich diese Teilpartei zu einer anarchistischen Partei. Aber auch das hat wieder nicht geklappt, weil jetzt wurde er verhaftet und dann verurteilt. Das heißt, er wurde eigentlich nicht verurteilt, sondern einberufen, und zwar zum sogenannten Vaterländischen Hilfsdienst. Das ist ein Kriegsdienst ohne Waffe, weil die haben schon gewusst, zu einem geben wir lieber keine Waffe in die Hand. Den verweigerte er dann und gesagt, nein. Und dann haben sie gesagt, ach so, nein. In dem Fall Verbannung nach Traunstein. Also es sind durchaus auch Leute erschossen worden für Verweigerung. Ihn haben sie, warum auch immer, nicht erschossen, sondern nach Traunstein verbannt, weswegen die mich in Traunstein, glaube ich, auch eingeladen haben, um diesen Vortrag zu halten.
Es war so.
Ja, genau. So, diese Verbannung, die endete im Oktober 1918. Der Mühsam reiste nach München, nahm am 7. November an der großen Friedenskundgebung auf der Theresienwiese teil. Die Theresienwiese, die werdet ihr auch kennen, das ist dieses, also Wiese ist das schon einmal keine, das ist diese asphaltierte Fläche, auf der alljährlich das Oktoberfest stattfindet. Dass man dort im Andenken an die Novemberrevolution ebenfalls feiern könnte, das nur halt eben nicht monarchistisch wie beim Oktoberfest, sondern republikanisch oder sogar sozialistisch, dafür, also das fällt eigentlich in München und in Bayern niemanden ein. Dabei begann eigentlich genau hier auf dieser Theresienwiese am 7. November 1918 der Sturz der Monarchie, der von den Organisatoren dieser Friedenskundgebung gar nicht geplant war. Während nämlich der Vorsitzende der SPD, also der rechten SPD, Erhard Auer, und der Vorsitzende der USPD, der nun wieder freigelassene Kurt Eisner, versuchten, die erregten Volksmassen zu beruhigen. Was ihnen nicht gelang, lief Mühsam von Kaserne zu Kaserne und verkündete die Revolution, woraufhin die Soldaten sich ihr anschlossen. So jedenfalls liest sich das Geschehen am 7. November in der Mühsam-Biografie, die ich gelesen habe. Ich habe aber auch eine Eisner-Biografie gelesen. In der Eisner-Biografie war es der Eisner, der von Kaserne zu Kaserne lief und die Soldaten revolutionierte. Ich glaube ja, dass beide das gemacht haben. Jedenfalls ist die Tatsache, dass die Soldaten in ihren Kasernen die Waffen wegwarfen und die Kasernen verließen und den Befehl verweigerten und einfach den Kriegsdienst niederlegten. Die Revolution war unzweifelhaft da. König Ludwig III. Floh nach Anhief.
Mit vollgeschissenen Hosen.
Mit vollgeschissenen Hosen, wie es sich für einen Adeligen gehört, einen Wittelsbacher. Er braucht nicht zu lachen, als ob die Habsburger recht viel besser gewesen wären. So. Blutvergießen war jedenfalls erst einmal keines notwendig. Allerdings war es so, wie es bei Revolutionen eigentlich mehr oder minder immer ist. Die Revolutionäre wissen ja durchaus, was sie loswerden wollen. können sich aber kaum darauf einigen, was sie stattdessen haben wollen. Und es gibt bei Revolutionen üblicherweise auch reichlich Leute, die den vorherigen Zustand wieder zurückhaben wollen. Und so war das eben auch in der Zeit von November 1918 bis Mai 1919, also diese revolutionäre Zeit. Die rechte SPD, das ist übrigens die SPD, die es nach wie vor gibt und die gerade den Bundeskanzler in Deutschland stellt, die wollte ins Kaiserreich zurück. Warum? Weil sie im Kaiserreich etabliert war und Wahlen gewonnen hat. Das war toll für die. Und sie nutzte revolutionäre Rhetorik nur aus machttaktischen Gründen. Die USPD, also die Zentristen, die wollte eine repräsentative Demokratie, in der die Räte, die ja im Rahmen dieser Revolution sich geradezu von selbst gegründet haben, wie das übrigens seit der Französischen Revolution bei allen Revolutionen passiert ist, gründen sich immer von allein Räte. Braucht man gar keine Rätepropaganda dafür, das liegt in der Natur der Sache. Die offizielle Autorität geht unter, die Leute sitzen in ihren Häusern oder in ihren Fabriken oder was sie halt machen und haben keinen mehr, der politische Entscheidungen trifft. Also was machen, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen? Man trifft sich mit den anderen, die auch betroffen sind und entscheidet selbst. Das nennt man Räte. Eigentlich ein anarchistisches Ding, aber die USPD, die hat gesagt, diese Räte, die sollte es noch geben, aber mit sehr geringer Rolle nur. Die sollten eigentlich keinen Einfluss haben. Und die Spartakisten, die sich dann bald nach russischem Vorbild Kommunisten nannten, die wollten durchaus eine Räterepublik, aber eben eine, die wie in Russland durch die Partei dominiert werden. Also eine leninistisch-bolschewistische Diktatur der Partei, die sich freilich Diktatur des Proletariats nennen sollte. Und mühsam, sozusagen als vierte Partei, wollte eine von den Arbeitern und den bisher Geknechteten, also insbesondere auch den Soldaten und den Bauern geführte Räterepublik, die ganz anarchistisch ohne Parteien auskommt. Es bildeten sich jetzt verschiedene Organisationen, wie etwa der Revolutionäre Arbeiterrat oder später die Vereinigung Revolutionärer Internationalisten. Die Namen braucht ihr euch nicht merken, ist nicht prüfungsrelevant. In denen mühsam und kurz darauf auch Landauer tätig waren und die in den verschiedenen, die standen offen, da konnte im Prinzip jeder machen, auch Sozialdemokraten durften da mitmachen, weil ja jeder mitmachen darf, dürfen die auch mitmachen. Die konnten sich aber dort nicht wie gewünscht durchsetzen und der Mühsam, der ging auf, ja, das war seine Zeit. Endlich, das, was er sich erhofft hatte, geschah nun wirklich. Das Volk war gegen seine Unterdrücker aufgestanden, hatte ihre Herrschaft abgeschüttelt und baute an einer neuen, freieren und sozialistischen Ordnung. Allerdings stellte sich schnell heraus, ich hatte es schon erwähnt, dass keineswegs Einigkeit auch nur über die groben Züge dieser Ordnung herrschte und auch das Revolutionäre am politisch-sozialen Wandel war dann vielen irgendwie nicht geheuer. Insbesondere die SPD, der ging das alles viel zu schnell und viel zu weit. Und das war ja auch schon seit langem von dieser Partei zu erwarten. Mühsam hatte sich schon 1907 in einem berühmten, vielleicht im berühmtesten Gedicht Mühsams über die pseudo-revolutionäre, im Grunde aber strukturkonservative Haltung der SPD lustig gemacht. Im Lampenputzerlied Manne hat es vertont es und singt es uns vor.
Es ist halt mein erster Auftritt in Österreich. Ich habe euch vorher erzählt, ich war in die andere Richtung schon öfter unterwegs und ich habe einen österreichischen Liedermacher zumindest per E-Mail kennt. Das war der Sigi Maron. Und das Singen von dem Lied widme ich dem leider viel zu früh verstorbenen Sigi. War einmal ein Revoluzzer im Zivilstand Lampenputzer, ging im Revoluzzer Schritt mit den Revoluzzer. Revoluzzer mit. Und er schrie, ich Revoluzze. Und die Revoluzzer Mütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten in der Straße mitten, wo ja sonst unverdrutzt seine Gaslaternen putzt, sie vom Boden zu entfernen. Rückt den Mann die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtelichts. Bitte, bitte tut ihm nichts, wenn wir ihm das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzzer lachten und die Gaslaternen krachten, und der Revoluzzer schlich fort und weinte bitterlich. Er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzt und dabei noch Lampen putzt.
Ja, in der Revolution in München fing die SPD jetzt nicht an, Bücher zu schreiben, sondern sie wurde politisch und militärisch aktiv. Ratet mal wie. Sie führte gemeinsam mit rechtsnationalistischen Freikorps- und Wehrmachtsverbänden die Konterrevolution an. Im April verkündeten die Anarchisten zunächst die Räterepublik, doch dagegen putschte die SPD nach nur einer Woche. Immerhin muss ich jetzt sagen, eine Woche mehr als in Wien. Aber eine Woche war schon peinlich wenig und SPD ausgerechnet als Revolutionsbrecher. Der Erich Mühsam, der wurde dabei festgenommen und aus München entführt. Und damit hatte er sozusagen noch Glück, da er daher nicht anwesend war, als die weißen Truppen München einnahmen und hunderte Revolutionäre ermordeten, darunter auch Gustav Landauer. Vielleicht sollte ich dazu erwähnen, dass es nach dieser einen Woche Räterepublik noch einige weitere Zeit, zweite Räterepublik gab, von den Kommunisten gesteuert, aber dagegen gab es ebenfalls dann sehr, sehr starken weißen Terror, nennt man das, also eben diese Freikorpsverbände, die Wehrmachts, hießen die noch schon Wehrmachts damals, jedenfalls, ja, Armee kam und hat sehr viele zusammengeschossen und eben auch den Gustav Landauer. Den Mühsam nicht, weil der saß ja schon in seiner Zelle. Und für den begann damit ja jetzt eine ziemlich grauselige Zeit in Gefängnissen bzw. Festungen. Er war dort, wann immer man ihn ließ, weiterhin schriftstellerisch tätig, radikal selbstverständlich. Politisch näherte er sich nun der KPD an, mit deren Mitgliedern er eingesperrt war. Also das muss man sich vorstellen, der Mühsam und ansonsten nur KPD-Funktionäre. Im September 1919 trat er in die Partei ein, was er mit der Einheit der Arbeiterklasse begründete, und seine anarchistischen Genossen draußen waren entsetzt. Doch als er dann drinnen im Gefängnis von der tatsächlichen Politik Lenins hörte und die deutsche KPD aus seiner Sicht einen Rechtsruck machte, trat er empört wieder aus, und zwar schon im November 1919. Recht lang war er also kein Parteikommunist. Trotzdem bekannte er sich in den 1920er Jahren stets zur Diktatur des Proletariats, die aber in seiner Vorstellung lediglich der zwangsweisen Durchsetzung der Räterepublik gegen die Konterrevolutionäre dienen sollte, also nicht die Bourgeois und nicht die SPD und schon gleich gar nicht die Rechtsnationalisten an die Macht kommen lassen, und das mit Zwang, aber es sollte nicht bedeuten, die Herrschaft einer Partei oder eines Führers, Lenin, Trotzki, Stalin und so weiter. Naja, die Knastzeit war, ich meine, wie sollte sie sonst sein, schlimm. Etwas besser wurde es dann als 1924. Da wurde er entlassen, weil es da eine Amnestie gab. Es war, muss man so sagen, eine Amnestie für Adolf Hitler, bei der aus politkosmetischen Gründen auch ein paar Linke freigelassen wurden. Das isolierte ihn, Mühsam hat jetzt gesagt, es sind aber nicht alle freigelassen worden. Das war keine allgemeine Amnestie, sondern Hitler und einige weitere, darunter Mühsam. Und das, ich meine, es hat ihm nicht gefallen im Gefängnis, aber es hat ihm auch nicht gefallen, dass er rauskam und andere nicht. Er wollte, dass alle rauskamen, und deswegen engagierte er sich nun in der Roten Hilfe, um linken Gefangenen zu helfen. Und das isolierte ihn jetzt noch weiter bei vielen Anarchisten, weil die Rote Hilfe der KPD nahestand. Aber auch bei den Kommunisten galt er insgeheim lediglich als ein nützlicher Idiot, der zwar viele Mitglieder in die Rote Hilfe holte durch seinen, naja, sagen wir mal, durch seine gute Rhetorik, auf den man aber besser nicht hörte. Schließlich folgte er ja auch niemals der Parteilinie oder dem Marxismus. Und schließlich war er frustriert und trat aus der Roten Hilfe wieder aus. Und stattdessen engagierte er sich nun in der Freien Arbeiterunion Deutschlands, der anarchosyndikalistischen Gewerkschaft. Manchmal wurde dann in dieser Zeit, also in den 1920er Jahren, ein politisches Theaterstück von ihm aufgeführt. Er hat eine neue Zeitschrift gegründet, die hieß Fanal, und sie hatte, was kaum zu glauben ist, noch weniger Leser als der Kain vor dem Krieg. Man merkte Mühsam an, dass er älter geworden war. Sein Leben war ruhiger geworden. Er lebte nun zusammen mit Zenzel in Berlin-Britz. Und sein Aktivismus, der war zwar weiterhin unermüdlich, aber er bemerkte, dass da diese Nationalsozialisten, die so gar nicht sozialistisch waren, aufstrebten. Und er hatte nun immer weniger Grund zur Hoffnung, doch noch einmal die Revolution weiterzuführen und endlich die Anarchie zu verwirklichen, wie sich das gehört. Und seine letzte umfangreichere Schrift, anarchistische Schrift, muss ich ergänzen, die erschien 1933 in einer Sonderausgabe des Fanal, der im Jahr zuvor verboten war. Was soll's, was verboten, hat es halt trotzdem veröffentlicht. Ich meine, wozu ist man Anarchist, wenn man da nicht gelegentlich ein Gesetz bricht? Es war die Schrift Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat. Ja, ich weiß, dass nicht Anarchisten auch gerne die Gesetze brechen, aber die Anarchisten, für die gehört sich das halt. In der Nacht des Reichstagsbrands, also am 28. Februar 1933, wurde Mühsam während seiner Vorbereitungen für die Auswanderung von den Nazis festgenommen und eingesperrt. Er ist gerade nicht mehr entkommen. Sie brachten ihn schließlich ins KZ Oranienburg und ermordeten ihn dort am 10. Juli 1934. Zenzel brachte seinen Nachlass in die Sowjetunion, weil man ihr von dort aus Unterstützung versprochen hatte, aber man steckte sie in den Gulag. Ich meine, irgendwie klar, ne? Gerade in dieser Zeit, 30er Jahre, Sowjetunion, Stalin, kommt eine Anarchistenbraut, kann man sich vorstellen, dass die, naja, es ging ja nicht gut, aber sie kam wieder frei, sie hat es überlebt, nach fast 20 Jahren Straflage kam sie 1954 in die Freiheit und siedelte dann in die DDR aus, wo sie 1962 verstarb. Und das wäre jetzt im Grunde die Geschichte der Mühsams sozusagen, also vor allem Erichs. Aber ich hatte ja noch was versprochen, das ich noch mache. Jetzt kommt der zweite Teil und ihr alle denkt euch, was, wie bitte? Wir haben erst die Hälfte. Aber das stimmt nicht. Es kommt ein sehr viel kürzerer zweiter Teil, in dem ich die anarcho-kommunistische Ideologie des Erich Mühsam vorstelle, vor allem wie er sie am Schluss in seiner Schrift vorgestellt hat, die er gerade noch, bevor er ins KZ kam, geschrieben hat. Ein bisschen habe ich mich auch bei vorherigen Schriften bedient. Aber das muss so sein, ich verlange hier auch ein Honorar, gell? Und dem deutschen Finanzamt gegenüber habe ich ja behauptet, dass ich politischer Philosoph bin. Das haben die mir einfach so durchgehen lassen, obwohl es das überhaupt nicht offiziell als Beruf gibt. Und das heißt aber, dass ich so Kram machen muss, so theoretisches Zeug erzählen gegen Geld, das ich dann versteuere. Oder machen wir das schwarz? Oh, hätte vielleicht nicht sagen. Kann man ja, genau. Audacity runterladen, schneiden, was weiß ich. Ja, die hören sich das eh nicht an und wenn, dann trete ich eine CSU ein.
Ja,
und
das ist okay. Ja, eh nicht um das geht. Ja.
Na, also wenn ich sage Steuerhinterziehung, dann werden die schon ein bisschen aufmerksam. Na jedenfalls, ich will ja ganz was anderes machen. Ich will jetzt noch schnell den Anarchismus Mühsams vorstellen, weil in gewisser Weise, naja, eigentlich habe ich es schon getan, indem ich nämlich sein Leben und sein Handeln gezeigt habe, so ein bisschen in Ausschnitten. Weil der Anarchismus, der ist ja jetzt nicht eine Theorie, jedenfalls nicht hauptsächlich Theorie, sondern das ist auch und vor allem Aktivismus und Lebensstil sogar. Aber der Anarchismus kennt Theorie. Ja, ich würde sogar sagen, viele Theorien, die auch überhaupt nicht unbedingt zueinander passen, die untereinander widersprechen. Mühsam hat eine von diesen Theorien aufgestellt, einen kommunistischen Anarchismus. Da hat er viel von Kropotkin übernommen, zum Beispiel die gegenseitige Hilfe, also die Tatsache, dass Menschen gar nicht so sehr immer in Konkurrenz zueinander stehen, sondern tatsächlich in Solidarität füreinander sorgen, wenn man sie lässt. Mühsams Anarchokommunismus kennt aber auch ein Element von einem anderen russischen, Klammer auf, adligen, Klammer zu, Anarchisten, nämlich Bakunin, nämlich die Geheimverschwörung gegen den Staat. Die war eigentlich schon aus der Mode gekommen, so in den 1930er Jahren, aber der Mühsam hat immer noch gedacht, das wäre eigentlich, also er war kein Verschwörungstheoretiker in dem Sinn, dass er sagt, ich habe da eine Verschwörung aufgedeckt, sondern er war ein normativer Verschwörungstheoretiker, hat gesagt, ich würde vorschlagen, dass wir uns mal verschwören. So, so muss ich das vorstellen. In seiner Schrift Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat definiert Mühsam sowohl die Idee als auch das angestrebte Ziel. Und jetzt zitiere ich: Anarchismus ist die Lehre von der Freiheit als Grundlage der menschlichen Gesellschaft. Anarchie, zu Deutsch, ohne Herrschaft, ohne Obrigkeit, ohne Staat, bezeichnet somit den von Anarchisten erstrebten Zustand der gesellschaftlichen Ordnung, nämlich die Freiheit jedes Einzelnen durch die allgemeine Freiheit. Zitat Ende. Eigentlich ist es mehr oder minder das, was ich vorhin auch schon behauptet habe, dass er in diesem anderen Text, den ich daheim vergessen habe, behauptet habe. Ja, naja. Mit den Kommunisten konnte er ja teilweise oder zeitweise zusammenarbeiten, weil sie behaupteten, ein ganz ähnliches Ziel zu verfolgen. Lediglich in den Mitteln war man sich uneins. Die Anarchisten, die glauben, dass man die Anarchie direkt erkämpfen kann, während die Kommunisten glauben, dass man einen Staat mit Polizei, Gefängnissen, Militär, Unterordnung, Indoktrination und so weiter benötigt. Das ist auch der Grund, warum sich Mühsam von ihnen abwendete, obwohl sie eine Zeit lang die stärkste linke revolutionäre Gruppierung in Deutschland bildeten. In seiner programmatischen Schrift ereifert er sich seitenlang gegen deren Staatsverehrung und, wie man im Rückblick sagen muss, zu Recht. Mühsam wendet sich aber auch gegen manche Anarchisten, insbesondere gegen die Individualanarchisten, die sich von Stirner oder gar von Nietzsche begeistern lassen. Und das, obwohl er sich ja auch selber in jüngeren Zeiten von Nietzsche hat begeistern lassen. Und Gustav Landau war wirklich ein sehr stark von Nietzsche beeinflusster sozialistischer Kommunist war. Aber es gibt eine gewisse Nietzsche-Auslegung und auch Stirner-Auslegung, der sehr egoistisch ist und so von dem Machtstreben des Menschen ausgeht. Das hat er sehr stark abgelehnt. Das war auch ein negativer Freiheitsbegriff, der damit verbunden war. Freiheit als Abwesenheit äußerer Schranken, ich hatte das vorher schon erwähnt. Man könnte also, ich könnte meine Freiheit dadurch vergrößern, dass ich euch alle in den Schrank sperre. Weil dann kann ich überall im Raum rumlaufen und keiner hindert mich an irgendwas. Aber das heißt ja, für euch wäre es scheiße. Na? Und außerdem seid ihr mehr als ich, vielleicht sperrt ihr mich in den Schrank. Es fängt an, blöd zu werden. Und deswegen glaubte der Mühsam, wie auch der Bakunin, dass man nur so frei sein kann, wie die Leute um einen herum frei sind. Weil das etwas ist, das auf Gegenseitigkeit beruft. Freiheit ist nicht die Eigenschaft einer Person und nicht die Abwesenheit von Zeug um einen herum. Weil sonst wäre ja beispielsweise, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr auf eure Burg raufkraxelt und die Füße raushängt da oben aus den Fenstern, geht ganz schön weit runter. Werft es euch mal raus, dann werdet ihr mehrere Sekunden lang völlig frei sein. Nichts hält euren Fall auf. Ich meine, danach ist blöd, aber erstmal. So sieht jedenfalls der Mühsam die Freiheit nicht, sondern die Freiheit ist eine Freiwilligkeit und sie muss gegenseitig gewährt werden. Und deswegen muss man einander vertrauen und vertrauen können einander nur Gleiche und das heißt gleich Freie. Und das widersprechen nicht dem kommunistischen Prinzip, sagt Mühsam. Mühsam sagt, das kommunistische Prinzip ist ganz klassisch, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Das heißt, jeder soll beitragen zur Gesellschaft, so viel er kann und soll dafür von der Gesellschaft so viel bekommen und das bekommen, was er braucht. Mühsam will also die Armut abschaffen, nicht den Reichtum. Wohlstand für alle. Ein Spruch, den er von Kropotkin kennt, der ihn auch geklaut hat. Mühsams Menschenbild ist sozial. Er hält den Menschen für ein Gesellschaftswesen. Moralische Gefühle seien dem Menschen zwar angeboren, so wie zum Beispiel die Fähigkeit zum Gehen, die ist dem Menschen ja auch angeboren, aber das muss dann erst entwickelt werden. Eben genau wie das Gehen. Ich habe eine kleine Tochter, die wird jetzt dann demnächst 1,5 Jahre alt, habe ich das gerade beobachten dürfen, dass sie zwar erstmal nicht gehen kann, dann aber später schon, weil ihr zwar das Gehen nicht angeboren, aber die Fähigkeit, das Gehen zu erlernen, angeboren war. Und so ist das eben auch mit den moralischen Gefühlen, behauptet der Mühsam. Das Machtstreben hingegen, das sei dem Menschen nicht angeboren, sondern das sei historisch entstanden aus der Spaltung der Gesellschaft in Klassen. Und deshalb müsse der Kapitalismus als Klassengesellschaft zerschlagen werden. Anarchismus ist für Mühsam immer Klassenkampf. Also nicht nur ein Ideal, das anzustreben ist, sondern eine Tat, und zwar eine konfrontative Tat, eine kämpferische Tat. Dieser Klassenkampf, der richtet sich gegen den Kapitalismus, weil der Kapitalismus gegen die Solidarität zwischen den Menschen arbeitet oder sich dagegen richtet und die wenigen auf Kosten der vielen privilegiert. Der Klassenkampf kann aber nicht nur ein Kampf gegen den Kapitalismus sein, ohne andere Unterdrückungsmechanismen und Hierarchien anzugreifen. Mühsam entwickelte so etwas Ähnliches wie, man würde heute sagen, eine frühe Intersektionalitätstheorie, der zufolge die Unterdrückung viele sehr verschiedene, einander überlappende Formen annehmen kann. So kritisierte er neben dem Kapitalismus vor allem den Staat. Und zwar unabhängig von der Staatsform, Das heißt, auch repräsentative Demokratien fallen unter sein Urteil als schlechte Staatsformen. Vielleicht nicht ganz so schlimm wie eine Monarchie oder eine Diktatur, aber immer noch abzulehnen. Er kritisierte außerdem die Familie als Keimzelle der Autorität, vor allem die Befehlsgewalt des Vaters, wofür er auch ganz persönliche Gründe sicher hatte, und auch die Ehe als Besitzverhältnis, obwohl er durchaus selber in einer Ehe war, in der er eher der unfaire Partner war. In sechs Dingen sollte alles zwischen zustimmenden Erwachsenen erlaubt sein. Unsittlich aus seiner Sicht ist nur die Einmischung. Er kritisiert den Gottesglauben als Grundlage von Hierarchien. Er kritisiert den Nationalismus, der den Staat erhöht und Fremde erniedrigt, und damit auch den Rassismus. Gegen all das soll die Revolution helfen, sagt er. Die Revolution, die muss selbstverständlich vorbereitet werden, die passiert nicht von heute auf morgen, die passiert nicht spontan von allein, obwohl manche Anarchisten das gedacht haben. Man muss für sie werben, es benötigt Selbsterziehung und Kampf, man muss erprobt sein. All das hat Mühsam ja auch in seinem Leben praktiziert. Die Revolution, die ist außerdem nicht nur politisch, es genügt also nicht, die Regierung zu stürzen. Sie ist auch eine soziale Revolution, das heißt, es müssen sich die gesellschaftlichen Weisen des Zusammenlebens grundsätzlich ändern. Und das ist ein langwieriger Vorgang. So eine Regierung ist schnell gestürzt, rucki zucki, man muss ja bloß ein paar praktisch umbringen. Und da umgebracht wird er dauernd, aber das heißt, dann kommt halt die nächste Regierung und es gibt keinen großen Unterschied. Diesen langwierigen Vorgang, den muss man in die Revolution mit hineindenken, als ein Prozess. Als Kampfmittel der Revolution soll Mühsam zufolge alles verwendet werden, alles, sofern es funktioniert. Vor allem denkt er an direkte Aktionen wie Streik, Sabotage, Pfusch und Boykott. Da werden immer sehr schnell direkte Ergebnisse erzeugt. Mühsam gehört außerdem zu den Anarchisten, die die Gewalt als Kampfform nicht ablehnen. Heutzutage wäre er unter Anarchisten damit in einer Minderheitenposition, obwohl es immer noch diese Position gibt. Dass Mühsam aber die Wahl offen lässt, ob man, also mit welchen Mitteln man kämpft, das entspricht der heutigen Vielfalt der Taktiken oder Vielfalt der Taktiken, ohne die große Bündnisse nicht möglich wären. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr nicht nur eigene Demonstrationen macht, sondern mit vielen, vielen sehr unterschiedlichen Leuten was gemeinsam. Ob sich Anarchisten organisieren sollen, das hängt ebenso wie die Wahl der Kampfformen von individuellen Präferenzen der Anarchisten ab. Wer will, kann es machen, aber die anderen dürfen nicht dazu gezwungen werden. Und das bedeutet praktisch, dass man keine hierarchischen Massenorganisationen gründen kann, sondern auf eine föderalistische, das heißt von unten organisierte Struktur setzen muss. Und damit ist die Organisationsform der kämpfenden Anarchisten analog zur angestrebten Gesellschaftsform. Man nennt das heutzutage Präfiguration, komisches Wort, das ist ein typisches Merkmal zeitgenössischer Anarchisten, das heißt die Ziele, und die zur Erreichung dieser Ziele eingesetzten Mittel, die müssen zusammenpassen. Sie müssen denselben moralischen Ansprüchen genügen. In Mühsams Sprache nennt sich dieser Föderalismus, den er sich erhofft, Rätesystem. Dass Anarchisten Räte wollen, das kann als Mühsams Beitrag zur Ideengeschichte des Anarchismus gelten, denn vieles andere, was er gesagt hat, findet man bei anderen auch. Er steht stets für alle Macht den Räten ein, obwohl ihm 1933, als er diese Schrift geschrieben hat, die Formulierung alles für alle, durch alle lieber wäre. Dahinter steckt eine fundamentale Ablehnung von Hierarchien, wie sie für alle Anarchisten typisch ist. Und das ist bis heute das Alleinstellungsmerkmal der Anarchisten, sogar der Anarchisten, die gar nicht wissen, dass sie welche sind. Und dass man dann jetzt, sagen wir mal im Einzelfall, sagen wir mal zum Beispiel in Chören oder auf Schiffen Dirigenten oder Kapitäne braucht, das leugnet Mühsam keineswegs. Aber in der Politik, da kann man keine Führer brauchen. Vordenker, ja, Vordenker wie Mühsam selbst, dagegen hat Mühsam nichts. Auch wenn er jetzt, sagen wir mal, andere Vordenker als Mühsam, zum Beispiel den Landauer, oft ganz schön nervig fand. Aber eine Obrigkeit, der man sich unterwerfen muss, das lehnten die Anarchisten immer ab. Und Mühsam war einer der hervorragendsten Anarchisten. Ich glaube, dass man ihn sich immer noch als Vorbild oder zumindest als Inspiration nehmen kann. Er ist jetzt kein Begründer einer Schule oder eines Dogmas, das wäre ja auch irgendwie ganz unanarchistisch. Sein letzter längerer Text ist jetzt auch fast oder ziemlich genau ganz 90 Jahre alt. Ich glaube, heute wird er 90 Jahre alt, oder? Die Welt hat sich geändert und wir mögen jetzt daher auch neue Ideen brauchen, aber die Werthaltung Mühsams, die hat immer noch etwas, das ich zumindest bewundernswert finde. Seinen Lebensstil, ich gebe es zu, den mache ich jetzt nicht genau nach und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man nach über 100 Jahren immer noch Bohemien sein kann, wie damals in Schwabing oder wie vor über 40 Jahren Punk. Dass aber einer, der als Außenseiter und Spinner galt, zusammen mit anderen Außenseitern und Spinnern etwas schaffte, das den meisten Menschen unvorstellbar und undurchführbar galt, oder erschien jedenfalls, das sollten wir nicht vergessen. Genauso wenig sollten wir vergessen, dass und vor allem woran sie schließlich scheiterten. Am fehlenden Mut der Lampenputzer und am Hass der Reaktionäre. Welche Lehren daraus zu ziehen sind, das überlasse ich jetzt euch, denn mein Vortrag ist zu Ende. Und ich danke, dass ihr gekommen seid und mir zugehört habt. Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt weiterläuft, ob ihr noch einen Diskussionsbedarf habt, labern wollt oder,
wollte jetzt kurz sagen.
Oder spenden vielleicht.
Genau. Also das ist immer das Erste, die Musikerspende. Ich gebe das einmal da, ich fange da an und ihr könnt es dann hinten nehmen. Bitte einfach mal durchgeben und wenn ihr wollt, was reinhauen. Das ist immer die Erste. Genau. Und ihr habt nur 2 Stunden Zeit. Weil ihr erst um 11 nach Hause fahrt, nach München?
Mit Nein, um 10 fahren wir. In einer Stunde haben
um
wir
Um 10, okay, eine Stunde habt ihr noch Zeit. Das heißt, ihr könnt nur ein bisschen labern mit uns. Die Frage ist, wie wollen wir es machen? Wollen wir es offiziell machen? Mit Mikrofon? Wir haben dieses Mikrofon. Oder lieber inoffiziell? Das ist eher eine Frage ans Publikum. Hat wer eine Frage, die ihr unbedingt in der Öffentlichkeit stellen will? Oder die sinnvoll ist für die Öffentlichkeit? Oder, also, ja. Oder lieber privat und ich glaube, ihr seid auch per E-Mail erreichbar, oder?
Ja, genau. Im Prinzip schon. Jetzt hat so richtige Verschwörung, wenn wir jetzt hier eh nicht genau. Mit offenem Mikro
kriegen. No, when? Ja, genau.
Ich glaube, der Sigi hat gleich die erste Frage, oder?
Der Sigi. Wer?
Ah, da
der Ebi.
Hallo. Ich bin der Ebi. Was mich interessiert hat, ist der Mühsam. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen, leider, weil aus familiären Gründen. Habe aber, denke ich, viel nochmal auch von dieser Zeit zwischen 1918 und 33 bzw. 34 jetzt im letzten Teil mitbekommen von dem, was du erzählt hast. Was mich interessieren würde, ist, in dieser Zeit ist ja durchaus etwas passiert, also Staat oder Staatlichkeit hat sich ja, ich sage mal so, entwickelt, wenn man das so will. Also einmal natürlich von der formalen sozusagen Beendigung der Monarchie, das ist das eine. Das andere natürlich die Sozialgesetzgebung, in Deutschland Bismarckscher Natur, aber wir hatten die hier in Österreich, im Habsburgerreich ganz ähnlich. Ja. Und vor allem dann der massive sozusagen Zuwachs an sozialen Rechten und vor allem sozialer Absicherung im Kontext der Kriegsführung des Ersten Weltkriegs 14 bis 18, der ja sehr vielen Leuten sozusagen zum ersten Mal so etwas wie eine soziale Sicherheit oder eine Fürsorge des Staates irgendwie zuteil hat kommen werden lassen. Also vor allem auch Frauen, die dann ganz anders zum Beispiel auch bedacht wurden. Wie hat Mühsam, wenn du das einschätzen kannst, diese Entwicklung gesehen, die ja doch dahin geführt hat, dass es recht progressive Diskussionen gab in der Weimarer Republik? Nehmen wir die erste Kinder- und Jugendgesetzgebung, nehmen wir die verschiedenen anderen Sozialrechte, die massiv ausgebaut wurden, gerade unter der Sozialdemokratie. Wie hat er sich dazu verhalten? Hat er einfach gesagt, das passt mir nicht ideologisch in den Kram, weil Staat ist böse? Oder wie hat er darauf reagiert?
Das kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ich kenne nicht alles, was er geschrieben hat, und ich kenne jetzt keinen Text, in dem er ausdrücklich darauf eingegangen ist. Ich meine, mich erinnern zu können, dass er über die Bismarck'sche Sozialgesetzgebung, sagen wir mal, nicht erfreut war in dem Sinne. Das war ja ganz offensichtlich ein Versuch, die Sozialdemokraten sozusagen in einer Zangenbewegung niederzumachen. Also einerseits wird ihnen verboten, am parlamentarischen Kampf teilzunehmen, und andererseits werden einige ihrer Forderungen einfach übernommen aus Stabilitätsgründen. Ja, man sieht, wie elend es den Leuten geht. Man hatte Angst, dass die nicht versuchen, mit der SPD in die Parlamente zu kommen, sondern einfach alles kurz und klein schlagen. Man hatte ja vorher schon Weberaufstände und so, Mitte des 19. Jahrhunderts. Sowas könnte ja wiederkommen. Bismarck hat gesagt, ja, dann geben wir ihnen sozusagen dieses Ventil, die Rentenversicherung, gewisse Arbeitsschutzgesetze und so weiter. Im Grunde SPD-Forderungen, nur ohne SPD. Und das stimmt, im Krieg brauchte man die Frauen in der Industrie. Und das hat sehr starke emanzipatorische Folgerungen gehabt. Und es kam im Zuge der Revolution, der Gründung der Republik, jetzt nicht der Republik Bayern, sondern der Weimarer Republik, etwa zur Einführung des Frauenwahlrechts, zu einem Zeitpunkt, wo sehr viele Länder, Großbritannien ein bisschen später, manche ein bisschen früher, aber das war so der Zeitpunkt, wo das kam. Das ist sozusagen eine Erweiterung der liberalen Rechte, die sicher interessant zu bedenken wären, aber nachdem der also ich weiß nicht, was Mühsam speziell dazu gesagt hat, weil ich das einfach nicht kenne, aber ich weiß, was er vom Wahlrecht der Männer hielt. Das hielt er für eine Farce, weil das Wählen, das mag zwar jetzt mehr sein als das einfache Erdulden eines adligen Herrschers, weil man einen auch abwählen kann und dadurch einen anderen Herrscher bekommt, man kann aber nicht die Regierung als solche abwählen, sondern lediglich das Regierungspersonal auswechseln. Und er wollte aus ideologischen und Überzeugungsgründen halt gar nichts dergleichen haben und hat deswegen das Wahlrecht so nicht toll gefunden. Ich nehme an, dass er dann sich auch nicht hat begeistern lassen vom Frauenwahlrecht. Aber da muss ich die Antwort schuldig bleiben. Das weiß ich jetzt einfach nicht.
Dürfe ich was?
Ja, Logo, du bist ja genauso.
Also ich bin als linker Gewerkschafter politisch aufgewachsen. Also Tatsache ist, diese Sozialversicherungen, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und so weiter und so fort, Krankenversicherung,
ja.
In Deutschland war in keinster Weise eine Erfindung von Bismarck. Diese Versicherungen hat es gegeben in diesen schon lange existierenden Arbeitervereinen. Die hatten also eigene Kranken-, Arbeitslosen-, Sterbekassen. Und zur Finanzierung der, steht natürlich nicht in den Geschichtsbüchern, zur Finanzierung der sogenannten Sozialversicherung wurden damals, zumindest in Deutschland, die Kassen der Arbeitervereine durch Bismarck enteignet. Das heißt, denen wurde ihr Geld geklaut, und Bismarck hat sich dann hingestellt als der Wohltäter der Nation und der Erfinder der Sozialgesetzgebung. Und ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass Mühsam das auch so wusste und dass er diesem Thema deswegen ein bisschen kritisch gegenübergestanden ist. Das jetzt nur als Anmerkung. Jetzt muss ich aber Pipi machen. Ich sitze ja hier schon so lange.
Möchte nur wer was sagen?
Also in Österreich hat es ein bisschen länger gedauert mit dem Kassenraub, aber wir haben es in Österreich geschafft, die österreichische Gesundheitskasse zu schaffen und dem Kapital somit unsere Gelder in den Rachen zu werfen. Aber die eigentliche Frage ist, wo siehst du, Peter, die Bruchlinie zwischen Anarchisten, Kommunisten und Sozialisten? Denn im Wesentlichen stammen wir doch aus demselben Lager.
Ja, das fängt gemeinsam an. Und am Anfang gibt es gemeinsame Organisationen, wie die Erste Internationale beispielsweise, einfach eine Arbeiterbewegung, ne, die sich allerdings, ich meine, das ist das erste Mal, dass man im 19. Jahrhundert, naja, das erste Mal nicht, es gibt Vorläufer, selbstverständlich, aber man hat keine erprobten Wege, Arbeitermacht in gesellschaftliche und politische Macht umzuwandeln. Also gibt es ganz viele Fragen, wie macht man sowas? Es gibt den Streit um den Streik und den Generalstreik beispielsweise. Und es gibt viele andere methodische Fragen, wie macht man es? Und das, wo sich dann in der Ersten Internationale insbesondere Karl Marx und Bakunin zerstritten haben und wo sich dann auch die Länder getrennt haben, je nach Mehrheitsverhältnissen, das war eben die Frage, ob man versuchen soll, auf die eine oder andere Weise im Staat die Macht zu erlangen, um auf entweder parlamentarischem oder irgendwie anderen staatlichen Wege den Sozialismus einzuführen oder ob sich der Sozialismus nur ohne Staat einführen lässt. Das ist zunächst mal eine methodische Frage und wir haben ja viele Berichte darin, wie sich Marx, der ist ja viel rumgereist, hat viele Leute kennengelernt, andere auch, wie sich Marx und Proudhon nächtelang eine Zigarre nach der anderen quarzen, super zerstreiten, aber auch nicht sofort auseinandergehen, sondern die wissen schon, dass sie glauben, für das gleiche Ding zu kämpfen. Bei Stirner ist es ein bisschen anders, das ist eher theoretischer. Bei Bakunin geht das wieder los, da kommen auch, es waren beide auch Rechthaber, muss man sagen. Die konnte keiner richtig leiden, dass der andere so ihm nicht recht gibt. Und in diesem Streit bricht das erstmal organisatorisch auseinander und dann zeigt sich das in manchen Ländern, wie insbesondere jetzt in Deutschland und in England, die Parteisozialisten, die dann hier in Deutschland die Sozialdemokratie, also ADAV und so weiter, Vorgeschichte, dann SPD werden. In England haben wir Fabianer und so weiter, es wird dann irgendwann die Labour-Partei, dass man da eher diesen Parteiweg, das sind sie alle auch noch Marxisten, die SPD ist noch eine marxistische Partei, das ist übrigens auch die rechte SPD aus meinem Vortrag, ist immer noch eine marxistische Partei, vergessen wir das nicht. Da gab es dann noch weitere Schritte weg von Marx. Und andere Länder wie die Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien eher die antiautoritäre, anarchistische Bakunin-Linie vertreten. Und mit der Zeit entwickeln sich dann eigene, ich sag mal, theoretische und praktische Traditionslinien und man kommt immer mehr voneinander ab, aber man trifft sich auch wie immer wieder, wie hier in diesem Fall mit Mühsam, der ja dann sogar Parteimitglied wird, vorübergehend.
Zusatz zu dieser Frage, also eigentlich kommen wir aus demselben Lager, aber du hast es sehr gut erklärt aus meiner Sicht. Spanischer Bürgerkrieg war ja dann wiederum eine Bruchlinie, wie man vorgehen soll. Soll man die Revolution vorantreiben und den Wandel der Gesellschaft oder sollte man gegen den Faschismus kämpfen? Also und vor allem die Frage, glaube ich, war eher, in welcher Form kämpft man gegen den Faschismus? Und da war ja natürlich dann auch dieser Bruch, aber genau das ist die Frage. Nicht?
Da haben sie aufeinander geschossen. Also nicht nur die Linken und die Republikaner gemeinsam gegen die Faschisten, das schon auch, erst einmal, aber dann auch Anarchisten gegen Kommunisten, was mit dazu beigetragen hat, dass der Franco gewonnen hat.
Motorenlieferung für seine Panzer vom Henry Ford gekriegt.
Ah ja, Henry Ford wird gerade genannt, der Panzer geliefert hat, Panzermotoren. Wir dürfen auch vielleicht nicht die deutsche Wehrmacht und Operation Condor vergessen. Also da gibt es durchaus für den Franco andere Unterstützung als einfach die Uneinigkeit zwischen Republikanern und verschiedenen Sorten von Sozialisten.
Ja gut, dann beenden wir den offiziellen Teil, oder? Okay?
Ja.
Ich sehe gerade keine anderen Mails.
Ja, ich sehe auch gerade nichts.
Sein, dass genau. Leute so reden wollen.
Also falls nun wer unbedingt Redebedarf hat, bitte.
Termitinitus.org.